Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk,
dem
deutschen Wrestling Podcast. Mein Name ist Victor Ratman and I'm a certified G and a bona fide stud. Und ich habe schon eine Maß getrunken. And you can't teach that!
Und Sie sitzen zum ersten Mal dabei, wo Sie das tun. Das tut Ihrer Stimme gut.
Das ist ziemlich geil.
Ja, machen Sie mal mich
sitting
hier
at the mic right across from me is Big Tim, der auch sitzt und trotzdem noch größer ist als ich, der lange Lulatsch. And he is 7 foot tall. Das ist größer als Brock Lesnar. And you can't teach that.
But I'm over here. These guys in the room. How you doing?
So, ich hoffe, ihr seid wach da draußen. Ich jedenfalls bin es, obwohl es eigentlich spät nachts ist, während wir aufzeichnen.
Aber das macht ja nichts.
Sie müssen nicht so schreien, ein Mikrofon vor der Nase. Da kann man auch leise sprechen und verstehen.
So, also, wie gesagt, ne, ich habe es ja kurz schon angekündigt, nur zu eurer Vorwarnung. Wir haben beide,
wir haben beide,
ja, minimal.
Wir haben Alkohol zu uns konsumiert.
Ja,
und ein Gin. Also Alkohol,
das ist Alkohol
und ein Gin. Nein, wir haben ein Bier getrunken, also Alkohol und Gin. Das ist Genuss.
Ein Bier. Also man muss sagen, wir wurden überrumpelt.
Ihr könnt ja auch eine Maß bestellen.
Ja, genau.
Da müssen wir den Henkeltest machen.
Es wurde ein original bayerisches Bier angeboten und dann hieß es, wie groß? Also groß ist bei uns eine Maß. Und dann da konnten wir nicht zurück. Ihr versteht das bestimmt.
Ja, Gruppenzwang. Also,
ja. Zweierzwang. Aber das hindert uns nicht. Wir werden euch heute informieren und unterhalten in Bezug auf die aktuellen Ereignisse im Bereich des professionellen homoerotischen Unterwäscheringens. Auch bekannt als professionelles Wrestling.
Ja.
Viele, viele Sachen sind passiert, seit wir zum letzten Mal zusammen in diesem Studio saßen. Der Thaler spielt schon wieder am Handy.
Ich gucke einfach nur so Wrestling-Sachen durch.
Und heute habt ihr ein ganz besonderes Vergnügen, hoffentlich. Und zwar erlebt ihr die Premiere eines neuen Features, eines neuen Segments in unserem fantastischen Pro-Wrestling-Podcast. Heute erlebt ihr nämlich den allerersten, die Premiere des Storyline SmackDown. Was passiert in Storyline SmackDown? Ganz einfach. Der Herr Thaler und ich, wir echauffieren uns ja ganz oft und regelmäßig und ausführlich bis zum Erbrechen, also eurerseits, über so diverse Probleme mit dem Storytelling, mit den Geschichten.
Mit welchem Storytelling?
Mit Charakteren in der WWE.
Es gibt einen Wrestler. Oh, es gibt einen zweiten Wrestler. Stellen wir sie in einen Ring, lassen wir sie kämpfen. Punkt. Storytelling.
Genau. Und im Rahmen unseres Storyline SmackDown wollen wir jetzt einfach mal zeigen, dass wir es besser können, denn unser Ziel ist ja, von der WWE angeheuert zu werden. Niemand interessiert sich für euch, ihr Proleten. Unser Ziel ist es ja, dass die WWE uns anheuert. Und,
das ist der Ziel dieses ganzen Podcasts. Ja, das ist eigentlich nur ein versteckter Jobopfer eigentlich. Wir machen das so lange, bis ihr uns bucht, ihr Schweine da draußen. Nein.
Deswegen wollen wir in Zukunft gerne in semi-regelmäßigen Abständen im Rahmen eines Storyline SmackDown uns mal halbwegs ernsthaft, wenn wir nicht gerade betrunken sind, damit beschäftigen, wie würden wir eigentlich Events und Charaktere und Storylines
also
gestalten und booken.
Also heute nicht, weil wir sind ja betrunken.
Ich krieg das hin. Oh. Denn heute, im allerersten Storyline SmackDown, soll es um eine Figur und eine Storyline gehen, die uns schon seit Wochen und Monaten beschäftigt und ärgert.
Nervt.
Ja, und zwar Brock Lesnar als Universal Champion.
Oh.
Kurze Frage, bevor es losgeht.
Ja.
Hast du zufällig mal gestern oder heute das Video gesehen von der Raw House Show, also von dem non-televised Event in Winnipeg in Kanada?
Nee.
Alter, Brock Lesnar kann sich bewegen.
Oh scheiße, wirklich?
Brock Lesnar kann mehr als 3 Moves. Brock Lesnar kann sogar auch mehr als 3 Moves einstecken.
Ist das auf dem Network?
Jein. Es war auf der Facebook-Seite der WWE. Die hatten diese House-Show, also ein nicht im Fernsehen übertragenes Event in Winnipeg in Kanada, wo ja Brock Lesnar auch jetzt lebt, soweit ich weiß.
Aha.
Und Brock Lesnar hat einfach mal so lockerflockig den Universal-Titel verteidigt gegen Sheamus. Sheamus?
Ja.
Würde man jetzt erwarten, so cool der auch mit Cesaro im Team funktioniert,
ja,
dass das ganze Ding in 3 Minuten gegessen wäre.
Ja.
Nein.
Was?
Brock Lesnar steckte einen Bro-Kick ein.
Oh.
Wurde nicht etwa gepinnt oder so, aber Brock Lesnar ging zu Boden.
Auf die Knie.
Auf die Knie.
Okay.
Brock Lesnar verkaufte den Tritt als ein Move, der ihn verletzt hat.
Okay.
Brock Lesnar wurde von Sheamus auf die Schultern genommen und durch den Ring getragen und geslammt. Erfolgreich.
Okay.
Es gab mehrere, wenn auch erfolglose, Pin-Versuche an Brock Lesnar. Der war also mit dem Rücken auf dem Ringboden. Es gab...
Sie erleben mich sprachlos.
Ja, es gab einen gescheiterten F5.
Okay.
Klar, am Ende hat Brock Lesnar den F5 dann durchgekriegt und Sheamus gepinnt.
Wie lange war das Match?
Es gab nur einen Zusammenschnitt auf der Facebook-Seite. Der Zusammenschnitt war 3 Minuten. Damit also länger als die meisten Brock Lesnar-Matches bei Pay-Per-Views.
Absolut.
Sheamus sah super gut aus. Sheamus hat viele seiner Trademark-Moves, viele seiner Standard-Aktionen an Brock Lesnar angebracht. Erfolgreich.
Krass.
Brock Lesnar hat super verkauft.
Warum geben sie uns das nicht normalerweise in einem Pay-Per-View?
Ich weiß es nicht. Also, ne, wer diesen Podcast schon länger verfolgt, der weiß ja, wir waren ja schon an dem Punkt, wo wir gesagt haben, anscheinend kann Brock Lesnar nicht mehr.
Ja.
Der läuft ja innerhalb von 30 Sekunden rot an. Der kann einfach nicht mehr. Und der muss jetzt halt ähnlich wie ein Goldberg einfach als Monster verkauft werden mit 3 Moves innerhalb von 10 Minuten.
Ja.
Sonst bricht er zusammen.
Ja.
Aber nein, der kann. Das heißt, es gibt wirklich, verdammt nochmal, irgendwelche sogenannten Kreativen in der WWE, die den so buchen, die das so schreiben, dass der nichts macht außer Suplex, F5 und Ende. Das schreiben Leute, das finden Leute gut.
Oh Gott.
Also...
Ist das furchtbar.
Fuck. Der kann Dinge.
Schräg.
Tatsächlich. Der ist, also ich war völlig
baff. Oder tatsächlich, weil er da wohnt oder so, hat er einfach geile Connections zu extrem guten Drogendealern und es war halt einfach mal wahnsinnig geiles Kokain im Umlauf.
Das ist möglich.
Das hast du ja zum Beispiel bei, guckt ihr mal, es ist jetzt so off the wrestling, aber guckt euch mal.
Off the wrestling.
Ja, wenn ihr zu Hause gerade eh vor YouTube hängt und euch aktuelle Wrestling-Folgen so anguckt oder so, irgendwie so, dann guckt euch doch mal sowas wie Top of the Pops, Top of the Pops, oh Gott.
Macht sowas bitte nicht.
Doch, doch, aus den 90er Jahren einfach wieder, also das DSDS quasi Englands an, irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo Kokain noch billig und viel im Umlauf war.
Das war Kokain jemals billig?
Naja, sagen wir mal billiger als heute. Es war so bei 60 bis 50 Programm. Heutzutage ist das, habe ich gehört, jedenfalls so ungefähr bei, also sagen wir so, meine Medien. So, auf jeden Fall, das ist wirklich ein Erlebnis. Also da sind die Leute wirklich komplett, da sind sie überdreht, da machen sie Popsongs. Vielleicht ist genau dasselbe bei Brock Lesnar passiert und bei Cesaro. Bei Sheamus.
Ja. Schön wär's, man weiß es nicht. Sollen wir alle auf Koks wresteln? Anyway, im Storyline SmackDown haben wir uns für dieses Mal, für diese Woche die Aufgabe gestellt. Wir wollten mal überlegen, wie würden wir die Storyline um Brock Lesnar ja zu Ende bringen?
Ja.
Also wie würden wir dafür sorgen, dass der den Universal-Titel abgibt auf eine Art und Weise, die sowohl den Fans als auch dem Kader möglichst viel bringt.
Ja, ich habe eine Alkoholversion und eine Non-Alkoholversion.
Fangen wir doch mit der Non-Alkoholversion an.
Mist, verdammt. Naja, die Non-Alkoholversion ist, es wird eine Never-Ending-Story werden. Also das, ich bleibe so ein bisschen realitätsnah, weil einfach mal das Storytelling ist halt einfach mal so, und ich glaube, allzu große Sprünge kann man nicht erwarten. Also von daher, das wird so eine Never-Ending-Story werden und am Ende siegt tatsächlich irgendwann oh Gott, zu viel Alkohol.
Ihr Liebling Roman Reigns?
Roman Reigns, natürlich, auf jeden Fall. So, dazwischen.
Wann ist denn irgendwann?
Ich würde mal schätzen, in so. Ja, wenn es ganz schlimm läuft, sind es noch 5 Pay-Per-Views.
Also, Sie denken so, bei WrestleMania wird es dann kulminieren?
Ja.
Okay.
Ja.
Das ist sehr realistisch, glaube ich. Leider.
Dazwischen wird es noch einige in Anführungsstrichen spektakuläre Fights geben, wo verschiedene andere Größen versuchen, irgendwie ihm den Titel abzunehmen und alle scheitern werden. Alle Größen quasi bis dann am Ende Roman Reigns quasi reingewaschen und ja, bejubelt vom Publikum, halt einfach unter ganz großem Jubel dann bei der WrestleMania diesen Titel um sich schnüren wird. So, okay. Das ist die Non-Alcoholic Version.
Was denken Sie, wie wird dieser theoretische WrestleMania-Fight laufen? Wird das ein Give-and-Take-Match, also ein ausgeglichenes Match? Wird Roman Reigns dann Brock Lesnar zerstören, wie es in Goldberg getan hat? Wie stellen Sie sich das vor?
Das wird so sein, dass erstmal auf jeden Fall Roman Reigns zerstört wird, ganz, ganz eindeutig. Und dann gibt es irgendwann einen Lucky Punch quasi so. Also
Lucky Punch?
Ja, irgend so ein Oh, entweder, ich glaube, Einmischung von außen kann man komplett ausschließen. Also es wird irgendwann so sein, dass irgendwas wird passieren, also irgendein Ringseil, was aus Versehen ins Gesicht gefletscht wird, wie jetzt gerade auch bei 205 ist es ja passiert, gegen Kalisto. Irgendwie sowas, so aus Versehen, so wie Cesaro aus Versehen so mit den Zähnen auf dem Stahlpfosten. Au.
Da gibt es jetzt ein T-Shirt, ne?
Oh Gott!
With Cyborg! Mit THW jeweils.
Oh mein Gott, ist das gemein.
Ich habe überlegt, das zu bestellen.
Ich fand ein wesentlich besseres Plakat als dieses T-Shirt, fand ich ja, da, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen, war bei dem anschließenden Raw-Fight hält jemand ein Plakat hoch mit dieser obligatorisch für Amerika typischen Milchpackung, oben drüber Missing und unten drunter ein Bild von drei Zähnen.
Das ist leider geil.
Oh Gott, ich hab so gefeiert. Nee, aber zurück zum Thema. Wo war ich?
Lucky Punch, Roman
genau.
Reigns.
Es wird irgendwas halt passieren, wo halt dann Brock Lesnar irgendwie ganz, ganz, ganz fatal einstecken muss. Und dann hat Roman Reigns einfach das Glück des Stärkeren und wird es halt dann irgendwie an sich reißen und von da aus auch nicht mehr abgeben. Also auch im Rematch, wird tatsächlich dann Roman Reigns auch wirklich absolut stärker sein und ihn auch zerstören. Okay. Im Rematch, weil zu kurz nach dem eigentlichen Titelverlust und so, da wird es dann auch endgültig an Roman Reigns gehen und dann wird auch Roman Reigns reingewaschen werden vom WWE-Universum für seinen Undertaker, der ja wiederkommen wird, natürlich Sieg und dann werden sie ihn feiern als den wahren Helden von WWE. Und dann wird Roman Reigns aber noch ein Match haben müssen gegen Seth Rollins, der bis dahin, alles besiegt? Ja, so in alter Kingslayer-Manier, also quasi sich einmal wieder durchgeboxt hat. Und dann wird es den Fight Roman Reigns gegen Seth Rollins geben. Und da wird dann Roman Reigns ganz knapp nur noch gewinnen.
Okay.
Ja.
Das würde ich mir zumindest angucken.
Ja, ich auch.
Ich finde die Idee, dass ein Roman Reigns durch einen glücklichen Zufall, durch einen Lucky Punch siegt bei WrestleMania, finde ich sehr cool. Ich glaube, das wäre dann auch was die Fans noch eher akzeptieren könnten. Denn ich weiß, sie würden gerne allerlei homoerotische Dinge mit dem Mann tun, aber der Großteil des WWE-Universums...
Das ist ein komplettes, seit Wochen und Monaten sich haltendes Gerüst. Der Mann ist fett geworden
unter seinem komischen Großteil des WWE-Universums, der buht halt weiterhin Roman Reigns aus. Insofern glaube ich,
fett geworden.
Ein Durchmarschieren, ein souveräner Sieg aus dem Nichts gegen Brock Lesnar,
kann man bei WrestleMania nicht bringen.
Nein. Zumal der Mann ja nun schon mehrmals... gegen Brock Lesnar verloren hat.
Ja.
Aber so ein Lucky Punch bei WrestleMania und dann im Rematch quasi die Absolution, im Rematch dann der Beweis, ja, er ist wirklich besser. Ja, ich gebe zu, das würde ich gucken.
Sehen Sie?
Das fände ich okay. Auch wenn ich hier mit Roman Reigns wenig anfangen
Wollen kann. Wir zu Ihrer Version kommen oder zu meiner Alkoholik-Version?
Ach, machen wir doch erst meine Version.
Ach, verdammt.
bei mir, das kann ich gleich mal vorwegnehmen, wird es nicht Roman Reigns.
Aha, sondern?
Ich würde das große, ja seit Monaten unausgesprochen angepeilte Titelmatch Roman Reigns, Brock Lesnar auch bringen. Mhm. Ich würde es aber beim Royal Rumble bringen.
Mhm.
Und ich würde Roman Reigns zu dem Zeitpunkt ein drittes Mal verlieren lassen.
Mhm.
Von mir aus auch knapp, das mag gerne geschehen. Da bin ich relativ leidenschaftslos. Aber ich würde Roman Reigns, so knapp es sein mag, klar, ohne Einmischung, ohne Ringseile, die irgendwo hinschnappen, verlieren lassen.
Mhm.
1-2-3 in der Mitte des Rings nach meinetwegen dem dritten F5.
Okay.
Okay. Gleichzeitig würde ich beim Royal Rumble, also am selben Abend, Finn Balor als Nummer, sagen wir, 4 einziehen und als Sieger die Arena verlassen lassen. Mhm. Und mein Raw Main Event für WrestleMania wäre damit Finn Balor gegen Brock Lesnar.
Okay, Tiffy gegen Samson.
Genau, das mag man jetzt sagen. Ja. Aber Sie erinnern sich vielleicht, geplant oder zumindest angedacht war ja vor Jahren mal, als beide gerade noch super heiß waren und aktiv, Daniel Bryan
ja.
gegen Brock Lesnar.
Ja.
David gegen Goliath.
Genau.
Das würde ich mit Finn Balor komplett neu aufziehen. Dazu muss natürlich erstmal Finn Balor neu aufgebaut werden. Da sind sie gerade schon auf einem guten Weg bei der WWE. Sie lassen ihn ja permanent Bray Wyatt versuchen.
Übrigens, dürfen permanent Bray Wyatt versuchen.
Die neueste Idee, darüber müssen wir nachher noch sprechen, das ist so bizarr, aber anderes Thema. Ich würde natürlich diese Fehde gegen Bray Wyatt komplett gewinnen lassen, auch auf Kosten von Bray Wyatt, den ich sehr mag. Das heißt, bei TLC darf es auch von mir aus gerne das ja sowieso bereits mehr oder weniger feststehende finale Match geben zwischen Bray Wyatt und Finn Balor. Balor gewinnt natürlich. Und dann würde ich bei der Survivor Series, wo ja aller Voraussicht nach Brock Lesnar nicht verteidigen wird, ein relativ stark besetztes Number One Contendership Match bringen. Und zwar könnte ich mir da vorstellen, Roman Reigns gegen Braun Strowman in einem harten Gimmick-Match. Mhm. Die beiden haben mir bewiesen, dass sie das hinkriegen.
Ja.
Hier würde ich dann wiederum Roman Reigns gewinnen lassen, sodass der für den Royal Rumble quasi seinen Shot sicher hat.
Aber würde dann Finn Balor quasi als Finn Balor spielen und rausgehen? Oder würde er, wie es in meiner kranken Fantasie vielleicht viel geiler wäre, quasi erstmal aus welchen Gründen auch immer beim Royal Rumble halt quasi rausgehen und als Demon King wieder reinkommen?
Ich würde das Entry beim Royal Rumble, glaube ich, für Finn Balor tatsächlich recht standardmäßig halten, einfach weil es ja diese kurzen Einzugsmomente nur gibt.
Ja.
Und weil die WWE meiner Meinung nach diese Charaktere nicht ausreichend differenziert hat.
Okay.
Also der Demon King bei WWE kommt für mich immer noch rüber als
Finn Balor mit Maske.
Genau.
Ja, okay.
Das wurde nicht differenziert.
Ja, ja,
ne?
Okay.
In den 90ern bei Mick Foley, Mankind, Cactus Jack und Dude Love haben sie das gemacht.
Ja.
Ich glaube, der ist ja auch 3 oder 4 Mal im selben Royal Rumble angetreten mit unterschiedlichen Kostümen. Das haben sie bei Finn Balor nicht gemacht. Insofern würde ich tatsächlich ihn einfach als Finn Balor antreten lassen und das Demon King Gimmick als solches akzeptieren.
Okay.
Jedenfalls würde ich dann beim Royal Rumble Roman Reigns gestatten, seinen sich erkämpften Number One Contendership Spot gegen Brock Lesnar zu bekommen. Und ich würde Brock Lesnar verlieren lassen, während Finn Balor den Royal Rumble gewinnt. Dann würde ich Finn Balor, um ihn aufzubauen, noch beim Raw Pay-Per-View vor WrestleMania, das dürfte dann Fastlane sein, jemanden relativ Hochkalibriges besiegen lassen.
Mhm.
Sagen wir, das würde sich anbieten. Wir bringen da einen Seth Rollins ins Spiel.
Ja.
Die beiden haben ja eine Vergangenheit zusammen und Seth Rollins kann sich jederzeit problemlos hinstellen und sagen, Alter, nein,
ja.
Mein Shot, nicht deiner bei WrestleMania. Ich werde es sein, nicht du. Hier, zeig, was du kannst. Dann muss man halt wieder irgendwelchen Bullshit sich ausdenken, warum ein Number One Contender für WrestleMania seinen Spot, seine Chance aufs Spiel setzen sollte, aber das ist ja bisher immer gelungen. Dann würde ich bei Fastlane oder wie auch immer der Pay-Per-View vor WrestleMania nächstes Jahr heißt, wäre das mein Main Event.
Greater Balls of Fire.
Wer weiß.
Ja.
Jedenfalls würde ich da dann tatsächlich Finn Balor, sagen wir, gegen einen Seth Rollins oder vielleicht sogar im Three-Way gegen Seth Rollins und Dean Ambrose setzen.
Mhm.
Je nachdem, wie diese Tag-Team-Geschichte sich bis dahin entwickelt. Und würde dann natürlich Balor einen oder, wenn wir von einem Three-Way reden, auch beide besiegen lassen.
Ja, okay.
Das Ganze aber aufbauen als No Chance Richtung WrestleMania.
Ja, ja,
ne? Also ich glaube, ein Brock Lesnar kann ganz realistisch einen Finn Balor überhaupt nicht ernst nehmen. Allein schon aufgrund des Größenunterschieds.
Hat da jemand gehustet? Ich habe da was am Fuß.
Genau, und so würde ich das tatsächlich aufbauen. Ja, ne? Okay. Ich würd auch Finn Balor tatsächlich auf der Road to WrestleMania die letzten paar Wochen Woche für fucking Woche komplett von Brock Lesnar und Paul Heyman demontieren und zerstören lassen. Mhm. Bis vielleicht auf die letzte Woche vor der WrestleMania. Da würde ich den Demon King rausholen. Mhm. Und vielleicht gibt es ein Blutbad für Brock Lesnar. Mhm. Und ein bisschen Spooky Mind Games. Und damit würde ich in die WrestleMania
Madeln verabschieden. Über den Beamer.
Genau. Damit würde ich in die WrestleMania verabschieden. Und das Match, was ich mir vorstellen würde als Main Event von WrestleMania zwischen Bella und Lesnar, wäre ein Match, wo Brock über lange Strecken dominiert, also wir reden hier von Minimum 25 Minuten.
Okay.
Aber wo Brock über lange Strecken dominiert, nicht weil er nach und nach immer weiter durchpowert, sondern weil er einfach auch einen Finn Balor auskontern und auffangen und sonstiges bringen kann. Mhm. Ein Suplex nach dem anderen, ein Slam nach dem anderen. Ich würde innerhalb der ersten 5 Minuten den F5 bringen. Mhm. Den ersten Pin-Versuch. Finn Balor
kommt raus.
Mhm. Ich würde bei Minute 10 spätestens den nächsten F5 bringen. Mhm. Finn Balor
kommt raus. Und auch außerhalb des Rings.
Genau.
Klar.
Und das würde ich halt durchziehen bis irgendwie Minute 15 und dann auch verkaufen, dass zwar Brock Lesnar nach wie vor dominant ist, aber völlig verzweifelt.
Ja, weil er den Typen nicht klein
kriegt. Weil der Typ einfach immer wieder aufsteht. Ne?
Ja.
Und dann am Ende müsste man vielleicht sowas bringen wie bei WrestleMania 20, Chris Benoit gegen Triple H und Shawn Michaels. Das müsste eine Submission oder sowas aus dem, oder von mir aus auch ein K.O.-Schlag oder Tritt aus dem Nichts sein, so RKO-mäßig. Genau. Und dann möchte ich aber, dass der das Ding kriegt.
Okay.
Und dann möchte ich, ähnlich wie bei Ihrer Idee zu Roman Reigns, dass es ein Rematch gibt beim folgenden Pay-Per-View und dass er das Ding souverän verteilt.
Wie realistisch ist jetzt Ihre Idee gegenüber meiner?
Null.
Sehen Sie? So, jetzt kommen wir zu meiner...
Wie gut finden Sie meine Idee?
Sehr gut. Sehr gut, aber eben leider nicht realistisch. Wir kommen zu meiner Alcoholic-Version.
Fantastisch.
Ja, also... Brock Lesnar wird den Titel los.
Dass wir nach dieser Aufnahme noch mehr trinken werden.
Also Brock Lesnar wird den Titel los. Und zwar folgendermaßen. Er hat ein, man muss dazu sagen, die WWE wird vorher ihre kompletten Standards leider ändern müssen. Ist nicht minder realistisch, ne, als ihr Versuch. Und Frauen dürfen gegen Männer jetzt kämpfen. So. Und Brock Lesnar wird halt einen Einzug haben quasi. Ich sag noch nicht genau gegen wen, weil seine Gegnerin wird schon im Ring sein. So. Und auf ihn warten. So. Und er hat einen Einzug dann und die Helfer von der Gegnerin, die werden ihn zuerst sehr fertig machen. Also Brock Lesnar wird quasi sein durch die Änderung des Reglements dann möglichen Fight haben gegen Bayley. Und ja.
Ich hebe gerade die Augenbrauen quasi bis zur Decke.
Ja, und er wird von diesen Luftpuppen, die da am Eingang immer sind, dann wird er umwickelt. Er wird sich wie ein Tier da drin winden und sagen, lasst mich los! Aber sie werden ihn halt umwickeln einfach, ganz, ganz stark und überall abwirken. Dann wird er so klassisch lila werden, wie er das immer wird, ne? Und sich dann der Farbe dieser Luftpuppen angleichen quasi. Währenddessen wird Bayley ihre Chance wittern. Und das wird der Moment sein, auf den wir alle seit mindestens einem halben Jahr warten. Bayley turns evil. So,
heel.
Sie wird... Ja, ja, heel, sie heel. Aber Bayley turns heel evil. So, sie steht also im Ring... Sieht das ist ja ein Unfall quasi, ne? Er wird sich halt in diesen Puppen komplett, also er wird nie wieder eine Rettung finden, er ist kurz vorm Ersticken. Bayley.
Wie immer.
Ja, Bayley steht im Ring, sieht das und denkt sich so, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Entscheidet sich dann aber eben nicht für Jein, sondern für Ja. Holt dann irgendwas unterm Ring, einen Stuhl oder irgendwas raus vor und lässt die gesamte angestaute Aggression der vergangenen, wie lange ist Bayley jetzt dabei? 10 Jahre, keine Ahnung, auf Brock Lesnar da niederregnen, der sich überhaupt nicht wehren kann, weil er halt einfach mal komplett von diesen komischen Figuren da ummantelt, eingezäunt und verkettet ist. Und Brock Lesnar geht zu Boden und Bayley bekommt den Titel. Würden Sie sich das
angucken? Ich würde mir das angucken.
Sehen Sie, das wäre auch eines der wenigen Women's Matches, die ich mir tatsächlich angucken würde. Ja, fuck, nochmal, das ist großes Kino.
Also, wenn man Brock Lesnar komplett demontieren würde, besser geht's nicht.
Ja. So.
Nicht schlecht.
Und ich finde, das ist die most creative Storyline ever. Das, weil vorher muss die bestimmt. WWE einfach mal komplett ihre Statuten ändern. Das wird ganz großes Kino.
Das ist allerdings wahr.
Und das wird passieren. Ich halte das für sehr realistisch. Einfach aus dem Grunde...
Ich halte auch so vieles für sehr realistisch. Wir sprachen aber heute Abend schon drüber.
Ja, aber die WWE mit Daniel Bryan und sie verstehen schon, also da sind ja auch viele gestalterische Neuprozesse im Werden.
Ach
und dann
so?
Auch Kurt Angle. Und das ist ja auch alles so, also Mr. McMahon und sie wissen ja schon da draußen. Also das wird alles passieren.
Wahrscheinlich... kommen sie damit um die Ecke, dass sie sagen, nach dem Headbutt, nach der schlimmen Kopfnuss von Kevin Owens, ist Mr. McMahon geistig verwirrt und erlaubt sowas.
Sehen Sie, diese Story hat etwas definitiv Realistisches an sich.
Ah, fantastisch.
Ja, so wird es passieren. So.
Höchstwahrscheinlich. Ja, also das wären unsere Ideen. Zweimal halbwegs ernsthaft, einmal alkoholinduziert. Wie wir Brock Lesnar den Titel abnehmen würden.
Endlich.
Endlich.
Ja.
Wenn ihr andere Ideen habt, bessere Ideen, wenn ihr sagt, wir sind Kacke.
Besser als
Bayley. Also wenn ihr sagt, wir sind Kacke, dann redet ihr Bullshit. Aber kommt gerne um die Ecke mit euren Ideen und schreibt sie uns in die Kommentare, wo auch immer ihr uns hört. Schickt uns eine E-Mail oder einen Brief oder schreibt uns einen langen Brief, in dem ihr uns erklärt, warum wir Unrecht haben und gebt ihm einen Freund von uns, dem uns dann irgendwann übergeben kann. Das habe ich gehört, funktioniert auch ganz gut.
Ja.
Das läuft alles.
Ja, ja.
Also auf jeden Fall, lasst uns eure Meinung wissen zu diesem Storyline Smackdown. Rapider Themenwechsel, kommen wir zu The Miz. Ich habe nämlich dem Herrn Thaler das bist du, sagt er nicht I.
Ich sagte zu Herrn Miz, ich habe nur ein Delay.
Ach so. Ich gab dem Herrn Thaler zu dieser Woche
ja,
in jedem halbwegs professionellen Podcast würde das geschnitten, aber nein.
Nö, ach nein. Quatsch.
Also ja, ich gab also dem Herrn Thaler zu dieser Woche eine kleine Hausaufgabe, die er nicht gemacht hat.
Natürlich
deswegen
nicht.
Muss ich kurz erklären, worum es ging. Und zwar gibt es auf Twitter, also den gibt es auch im realen Leben, aber ich folge ihm auf Twitter, diesen wunderbaren, wahnsinnigen jungen Mann namens Max Landis. Max Landis ist ein, gerade für sein Alter, relativ erfolgreicher Drehbuchautor aus und in Hollywood. Der Sohn von John Landis, wem das was sagt. Max Landis hat unter anderem so Filme wie Chronicle oder American Ultra geschrieben und auch für Netflix kürzlich quasi die komplette erste Staffel der Serie Dirk Gently. Wahrscheinlich ist das auch das bekannteste. Jedenfalls ziemlich erfolgreich für sein noch junges Alter. Ich glaube, der Mann ist jünger als wir, auf jeden Fall jünger als du. Auf jeden Fall jünger als sie, Herr Thaler.
Das ist nicht weiter schwierig.
Das ist wahr. Ja. Aber ich glaube auch jünger als ich.
Methusalem ist jünger als ich.
Ja. Aber nur, bei mir ist das schon schwieriger. Minimal. Aber ich glaube, der ist auch jünger als ich. Anyway. Und der Herr Landis, also der Herr Landis Junior, der ist auch ein großer Wrestling-Fan. Er hat unter anderem mal ein 30-minütiges YouTube-Video produziert, wo es um die Karriere von Triple H ging. Sie erinnern sich.
Wrestling isn't Wrestling.
Genau. Und wer das noch nicht gesehen hat, super empfehlenswert. Gucken. Der Herr Thaler wird sich da anschließen.
Gucken.
Genau. Der Mann erklärt, warum Wrestling eben nicht Wrestling, also nicht Ringen ist und warum diese ganzen Vorwürfe und dieses Naserümpfen von wegen, oh, das ist doch alles fake, völlig unbegründet sind, macht das super lustig anhand des Beispiels von Triple H. Wrestling isn't Wrestling, auf YouTube frei verfügbar, angucken. Und der Mann hat jetzt gerade auf Twitter einen relativ langen Rant veröffentlicht, wenn man das nun so nennen will. Und da geht es um The Miz. So wie es in Wrestling isn't Wrestling um Triple H ging. Und in diesem Rant, in dieser Wutrede, in dieser Analyse erklärt Max Landis, warum er ein großer Fan von The Miz ist und warum er findet, dass The Miz völlig unterschätzt wird. Er sagt nämlich, The Miz ist sowas wie der Anti-Held der WWE. Er ist der Anti-Auserwählte. Ne? Die WWE hat immer unbestreitbar ihre Auserwählten. Ne? Das war mal ein Hulk Hogan, dann war es ein John Cena, jetzt ist es ein Roman Reigns, ob wir das mögen oder nicht. Und das sind dann Leute, die kriegen halt das Rampenlicht und die kriegen Titelmatches und die kriegen die Fäden, die andere Leute sich nur wünschen würden. Und die kriegen Gelegenheit nach Gelegenheit nach Gelegenheit. Und Max Landis sagt und belegt das auch anhand von Beispielen über die letzten 10 Jahre WWE. The Miz ist quasi das Spiegelbild davon, das Zerrbild davon. The Miz ist jemand, der von Anfang an keine Chance bekommen hat, weder vom Office, also weder von den Verantwortlichen, noch vom Publikum, weil er halt als Reality-Star über die Tough Enough Competition in die WWE kam. Hm. Und der für alles, aber auch wirklich für alles, was er heute hat, gekämpft hat. Inklusive seiner Frau. Denn nicht nur hatte Maryse, die ja auch im realen Leben seine Frau ist, in der WWE kennengelernt, sondern es gab eine Storyline, wo er permanent an dieser Frau dran klebte, bis sie irgendwann nachgegeben hat und gesagt hat, okay, wir versuchen das zusammen. Jetzt begleitet sie ihn halt zum Ring und steht hinter ihm und alles. Und das ist ein Beispiel, wo Max Landis sagt, eigentlich ist The Miz als Charakter, als Person viel cooler als ein Hulk Hogan, als ein John Cena, als ein Triple H, als ein Roman Reigns, denn The Miz hat nie irgendwas auf dem Silbertablett serviert gekriegt. The Miz musste immer für alles kämpfen. Und jetzt, als Böser, als Heel, spricht er das an. Na, also es gab neulich ja diesen Moment, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei Raw, ja. Wo Roman Reigns John Cena konfrontierte bei dessen Debüt.
Ja, ja.
Und dann kam The Miz raus und sagte, Alter, wie viele Moments wollt ihr eigentlich noch kriegen?
Ja, ja.
Ihr steht hier und diskutiert, wer kämpft jetzt gegen wen? What the fuck? Ich bin hier seit Wochen und Monaten.
Ja.
Ich bin auf dem Weg, der am längsten regierende Intercontinental Champion zu werden. Wen interessiert es keinen? Warum? Weil ich nicht fucking John Cena oder fucking Roman Reigns bin. Fickt euch doch! Und Max Landis sagt, geil! Und ich bin tatsächlich geneigt, mich da anzuschließen. Deswegen mag ich auch The Miz als Heel so, weil er einerseits halt ein riesen Arschloch ist und super schleimig, aber andererseits nehme ich ihm ab, dass er das meint und das glaubt, was er sagt. Und das finde ich bei Heels, bei Bösewichten, gerade im Wrestling, aber nicht nur da, sehr wichtig. Hm. Wie sehen Sie das?
Ja.
Ja.
Ja,
da hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht.
Nee, ach Quatsch,
nein. Der hört das alles zum ersten Mal.
Aber das Ding ist, ich habe zu The Miz eine unumstößliche Meinung. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn weder als Heel, ich mag ihn auch nicht normal, ich mag ihn einfach nicht. Ich mag diesen Mann nicht. Ich mag auch seine Frau nicht, ich mag auch die Mistourage nicht. Ich mag das nicht.
Aber sie mögen ja, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, The Miz genauso nicht wie ich einen Roman Reigns nicht mag.
Das kann
sie
so sein.
Sie mögen ihn nicht, weil sie sagen, der kann nichts im Ring oder weil sie sagen, das ist eine schlechte Figur. Sie mögen ihn einfach nicht.
Richtig.
Der ist ihnen unsympathisch.
Richtig.
Der könnte auch sich bis zur nächsten Raw-Ausgabe um 180 Grad drehen, komplett
ich
andere
mag Figuren. Ihn nicht.
Sie mögen ihn nicht.
Nein.
Genau.
Ja.
Aber wenn Sie sich mal davon distanzieren, also sehen Sie den Punkt des Herrn Landis, können
ja,
Sie
natürlich. Damit gehen? Ja, absolut. Ja. Da kommt jetzt keine Diskussion zustande. Ja. Aber ich mag ihn halt einfach nicht.
Haben Sie die WrestleMania gesehen, wo The Miz gegen John Cena verteidigt hat?
Ich glaube ja. 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 Ich bin mir ziemlich sicher, dass ja.
Es ist mir auch bis heute unklar, warum das zu nichts weiterem führte. Also es ist mir nicht völlig unklar. Klar, das Ganze war irgendwie so ein Setup, um The Rock wieder zurückzubringen. Der war ja dann Gasthost,
yeah.
Und endete dann,
hab ich gesehen,
als,
ja, ja.
Als Schiedsrichter,
ja, ja,
quasi.
Das hab ich gesehen. Ja.
Und dann ging es plötzlich nur noch um Rock gegen Cena und The Miz war irgendwie raus. Aber das passt ja dann auch gut zu dieser Story, zu diesem Charakter, ja. Der quasi immer um alles betrogen wird. Ich fürchte halt,
Ja, aber ich glaube,
du bist es zu unsympathisch, um das irgendwie jemals als Face rüberzubringen.
Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube auch einfach, dass es innerhalb der das ist ja nun auch eine Storyline und ich glaube einfach mal, dass es so ein oh Gott, der wird immer betrogen. Ja. Ich bin mir so ziemlich sicher, dass er halt einfach nach Hause geht und sagt halt, so, hier sind meine $10,000 wieder dafür, dass ich halt der immer Betrogene bin. So, ja, man glaubt ihm das schon. Ja, alles richtig, aber es ist halt so, ich weiß nicht, ich komm damit nicht klar. Das ist so ein auch für mich gestellter Charakter. Das muss halt so dahin. Echt?
Das finden Sie?
Ja.
Also ich glaube
wirklich nicht, dass es innerhalb eines perfekt funktionierenden Apparates wie der WWE halt quasi jemanden geben kann wie The Miz, der halt sagt so, eigentlich wäre ich halt jetzt da oben, aber ich musste mir auf dem Weg alles wirklich blutig erkämpfen und die WWE sagt, oh, das haben wir alles gar nicht bemerkt, das ist so wahr.
Moment, ja. Reden Sie jetzt von einer Storyline oder reden Sie davon, das könnte es in der Realität nicht geben?
Der Storyline.
Okay, aber in der Storyline ist es doch noch wahrscheinlicher als in der Realität eigentlich.
Ja, aber das, nein, ich glaube also, einfach mal, das kann man über so lange Zeit nicht so wirklich richtig, finde ich, glaubhaft verkaufen. Das ist so, das ist halt so dahingesetzt. Also ich weiß es nicht.
Ich meine, The Miz hat all diese sehr realistischen Beispiele, das muss man sagen. Deswegen nehme ich ihm halt auch ab, was er sagt. Ne? Also ein John Cena, wenn wir das jetzt als seine letzte große Fehde als Beispiel ranziehen wollen, ein John Cena debütierte bei SmackDown als böser Rapper oben ohne gegen Kurt Angle und besiegte den erstmal. Ein Miz wurde über die Tough Enough Competition entdeckt und schlüpfte dann so in die WWE-Reihen unter dem Radar und wurde ganz, ganz lange Zeit sowohl von Fans und auch, was man so hört, hinter den Kulissen schief angeguckt als der Reality-TV-Typ, der sich halt irgendwie einen Vertrag erschlichen hat. Und,
bei der WWE erschleicht sich kein Mensch einen Vertrag.
Oh, da gibt es Wrestler, die würden da nicht zustimmen. Das ist
Ein so professionell geführter Laden. Da erschleicht sich kein Mensch einen Vertrag.
Ja, aber dann formulieren wir es halt um und sagen, er wurde nicht anerkannt.
Ja.
Er wurde nicht anerkannt.
Ja.
Und also, dass jemand, der irgendwie mit gefühlt 16 bei MTV anfing, in irgendeiner komischen Reality-Show, dann 10 Jahre später bei WrestleMania den WWE-Titel verteidigt. Das ist ja schon eine Leistung.
Ja.
Das muss man also.
Ich wünsche mir, dass Enzo Amore ungefähr dasselbe gerade hier.
Nein. Ich hoffe nicht. Ja. Also sie sind nicht durchaus komplett gegen diese Interpretation des Misscharakters, aber sie mögen ihn einfach nicht.
Richtig.
Ja. Da kann man wenig drehen. Das ist dann so.
Ja.
Nun gut. Also ich bin ja tatsächlich inzwischen großer bekennender Miss-Fan. Wenn das mal ein vernünftiges Miss-T-Shirt gäbe, ist auch wieder so ein Ding. Das würde ich sogar kaufen und tragen. Ich habe mir heute das Finn Balor Worldwide T-Shirt bestellt.
Ach Gott, ich würde nicht mal das Ganze mit einem Roman Reigns T-Shirt machen. Wobei, und da bin ich wieder bei Enzo Amore, also die Herzchenbluse, die er bei 205 im letzten Match getragen hat, in Verbund mit dem T-Shirt I Got The Sauce unter mir. Ich würde es tragen.
Herr Thaler.
Ja.
Das wissen Sie jetzt noch nicht, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf Ihre Reaktion.
Sie haben mir die Bluse gekauft.
Nein.
Oh.
Next time. Dann kommt das aber auch aufs Foto.
Nee, ist klar.
Haben Sie mitbekommen, dass Bray Wyatt in Vorbereitung auf sein 725. Match gegen Finn Balor bei TLC angekündigt hat, Sister Abigail mitzubringen?
Nein.
Hatte.
Oh mein Gott.
Es gab ein Spooky-Segment bei Raw, wo spooky genau das...
im Sinne von Maden über den Beamer auf den Ring werfen lassen?
Nee, im Sinne von spooky? So Rauch und Dunkel und Feuer und hahaha.
Oh, okay.
Undertaker-esk.
Okay.
Und Bray Wyatt hat angekündigt, dass der Demon King quasi nichts sei und er würde da jetzt Sister Abigail dagegen setzen.
Okay.
Denn Sister Abigail sei nach wie vor am Leben und they're all lies.
Okay.
Und es steht jetzt also aus, dass tatsächlich nach x Jahren Sister Abigail bei einem WWE-Event körperlich in Erscheinung tritt.
Oh mein Gott.
Nun gab es schon wilde Spekulationen, welche WWE-Dievenanwärterin, wenn man das noch so sagen darf, denn nun Sister Abigail werden wird.
Ja.
Es gab auch schon so diverse Spekulationen. Eine NXT-Dame, deren Name mir aber gerade entfällt, hat auch ein Bild bei Twitter gepostet mit der Unterschrift "They're all lies" und dann ging es sofort los mit den Spekulationen. Sie würde Sister Abigail werden. Es gab sogar Leute, die gesagt haben, Paige wird es. Paige wird sich outen als Sister Abigail, weil Paige ja angeblich vor der Rückkehr steht.
Okay.
Aber jetzt gab es gestern eine Information über die Dirt Sheets, also über die amerikanischen Wrestling-Seiten,
ja,
Magazine, wie auch immer. Und diese Information kommt tatsächlich aus einer Quelle, die, soweit ich das nachrecherchieren konnte, bisher immer recht hatte. Also diese Quelle hat auch so Sachen wie die Rückkehr von Brock Lesnar vorausgesagt.
Okay.
Mit einem ähnlichen zeitlichen Abstand. Also das und ist jetzt nicht banal.
Bailey.
Passen Sie auf. Die Idee soll angeblich sein, liebe Zuhörer, ihr müsstet jetzt sehen, wie genau ich den Herrn Thaler fixiere, um die Reaktion zu sehen. Die Idee scheint zu sein, Sister Abigail als ein alter Ego von Bray Wyatt zu etablieren. Und die Idee ist, dass Bray Wyatt bei TLC in einem weiblichen Outfit als Sister Abigail gegen Finn Bella antritt.
Ja. So, herzlich willkommen beim Kochen-Podcast. Heute werden wir Linsensuppe machen. Wir brauchen dazu 200 Gramm Linsen, Möhren, Erbsen. Ich kann diesen Podcast ab dieser Stelle jetzt gerade nicht mehr ernsthaft weiterführen.
Ich habe erst so gelacht und habe gedacht, das ist ein Witz. Dann habe ich die Quelle recherchiert und festgestellt,
nein.
Fuck, der hatte bisher jedes Mal recht. Also wenn,
ja, aber dann bin ich raus.
Wenn Bray Wyatt dann bei TLC im BH und Höschen antritt,
dann bin ich raus.
Dann lache ich so derart.
Nee, dann gucke ich Erwachsenenfernsehen.
Also ich denke, wenn, dann wird es ja irgendwie in Richtung Goldust gehen, so von der Art und Weise her. Aber
das fand ich ja auch schon schlimm. Also dann gucke ich Erwachsenenfernsehen. Dann gucke ich, keine Ahnung, dann gucke ich Biene Maya oder so. Irgendwas, was Erwachsene halt so gucken. Was gucken Erwachsene? So das, A-Team oder so.
Das Ding ist halt, Herr Thaler, da sind wir ja wieder bei Alistair Black und der Velveteen Dream, die sie letztes Mal ansprachen mit diesem homoerotischen Promo. Sie haben ja sehr schön beim letzten Mal die unglaublich schockierte Reaktion
des Publikums
beschrieben. Ja. So, und jetzt stellen Sie sich mal bitte vor,
ja,
was im Publikum los ist, wenn Bray Wyatt mit weiblich besetzten Attributen zum Ring kommt.
Ja.
Eric Bischoff würde an dieser Stelle sagen, Controversy creates cash. Und deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, so wenig ich es sehen möchte, dass die WWE diese Idee ernsthaft bewegt.
Ach du liebes bisschen, aber dann bin ich wirklich ernsthaft raus. Also dann, liebe WWE, macht den Scheiß mal ohne mich. Das ist, nein.
Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen,
doch,
und Sie auch nicht.
Doch,
aber
doch,
die,
doch,
aber doch. Ich meine, das Problem ist halt, jetzt, also ernsthaft nichts gegen Transsexuelle, Transvestiten, was auch immer.
Aber doch nicht Bray
aber
Wyatt.
Die Sache ist halt im Kontext
John Cena.
Wrestling, im,
okay.
Im Kontext Wrestling kann dann halt niemand mehr Bray Wyatt ernst nehmen,
nein,
jemals.
Roman Reigns, ja, jederzeit. Enzo Amore in einer Herzchenbluse, auf jeden
okay.
Fall. Ja, aber doch nicht sowas Hässliches wie Bray Wyatt. Nein.
Vor allem wäre ich auch auf die Erklärung gespannt. Ne? Was,
ja,
was ist, also
oh Gott.
Sister Abigail wurde, auch wenn sie ja nie vorgeführt wurde, immer schon als separate Person präsentiert. Auch von zum Beispiel Luke Harper und wer war hier der andere Wyatt Family Guy?
Ja, dieses komische Ziegengesicht.
Ja, ja, genau.
Ja, ja.
Und also wenn Sister Abigail einfach Bray Wyatt in Frauenklamotten wäre.
Könnte man dann noch mit so einer schizophrenen Störung, bla bla,
ja,
waren sie jemals zur selben Zeit am selben Ort irgendwie bestimmt. Ach ne.
Wobei ich ja sagen muss, ganz ehrlich, die Nummer, die WWE damals mit Kane abgezogen hat, als er demaskiert wurde, also war eine furchtbare Entscheidung, aber die Nummer, die sie mit Kane abgezogen haben, die fand ich schon wieder cool. Du warst nie vernarbt. Das waren nur die Narben in deinem Geist.
Ja, okay,
das habe ich, also gut, da war ich auch 16 oder so.
Ja, ja.
Aber das habe ich geschluckt, weil habe ich gesagt, okay, der hat sich halt nie anderen Leuten gezeigt, inklusive seiner Freundin Tori, die er eine Zeit lang hatte. Der rannte immer mit dieser fucking Maske rum. Es gab nur Paul Bearer, der ihn ohne Maske kannte.
Ja.
Und der hatte halt Gründe, dieses Trauma weiter zu schüren. Mhm. Das habe ich gekauft.
Okay.
Aber ich glaube, Sister Abigail ist Bray Wyatt, würde ich Schwierigkeiten haben zu kaufen.
Ich würde es einfach gar nicht mehr kaufen. Auf gar keinen Fall. Also da wäre ich raus.
Okay.
Liebes WWE-Universum, wenn das passiert, dann wird der Herr Redman in Zukunft hier alleine moderieren.
Aber vielleicht stellt sich ja dann heraus, dass eigentlich der Herr Thaler und ich ein und dieselbe Person sind.
Um Himmels Willen.
Und ich moderiere dann einfach an beiden Mikros
dann
parallel.
Dann hätte ich jetzt zwei Maß getrunken. Also
wer
sie
weiß.
Und zwei Gin. Oh Gott. Ja.
Das ist alles möglich.
Nein.
Wer weiß.
Ja,
ja, eigentlich, Herr Thaler, ja. Ich glaube, dieser Podcast hat schon wieder fast Überlänge,
ja, ja.
Was auch dieser latenten Trunkenheit geschuldet ist.
Ja, ja.
Aber eigentlich müssten wir jetzt auch nochmal über Hell in a Cell reden, weil irgendwie ist er jetzt gefühlt jede Woche irgendein riesiger WWE-Pay-Per-View,
stimmt.
Also vom Namen her.
Ja.
Ja,
Great Balls of Fire 2 fehlt noch.
Great Dick of Fire. Ganz, ganz blöde Frage.
Ja.
Empfinden Sie so etwas wie Vorfreude
null,
für Hell in a Cell?
Null, null.
Wissen 0, Sie, was 0. kommt?
Ja, nö.
Also, worauf ich mich tatsächlich so ein bisschen freue, muss ich gestehen.
Bailey.
Nein.
Der worauf Undertaker so, kommt
nein.
zurück.
Worauf ich mich so ein bisschen freue, ist das Hell in a Cell-Match zwischen
Roman Reigns.
Kevin Owens und Shane McMahon.
Ach so.
Ach die, Gott, die Story nee. Haben sie gut aufgebaut, das haben sie selbst
ja,
zugegeben beim letzten Mal.
Aber es ist Shane McMahon.
Es ist Shane,
ja,
es wird auch nicht
Käfig
schön.
Springen, oh
es wird
Gott,
auch
ja.
nicht schön, das ist klar. Es Eben. Wird nicht schön, es wird kein Klassiker.
Ja.
Und ich bin auch tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht und schockiert, dass ein Pay-Per-View mit dem Gimmick und dem Titel Hell in a Cell geheadlined wird von Shane McMahon. Und gleichzeitig das World Title Match Shinsuke Nakamura gegen Jinder Mahal keinen Käfig bekommt.
Ja.
Das ist ein Standardmatch.
Ja.
The fuck. Also wenn
er
du der Meinung
wieder
bist,
vom Käfig springen.
Ja gut, aber mein,
ja.
Dann sollen sie das nochmal Shinsuke machen lassen. Also
nee, zu wertvoll.
Wahrscheinlich.
Ja.
Es halten sich hartnäckig Gerüchte, dass nicht nur Brock Lesnar, sondern auch Jinder Mahal den Titel bis zu WrestleMania halten werden.
Ja,
ne?
Ich fahre damit.
Das ist furchtbar.
Ja, ist einfach der billigste, der Weg des geringsten Widerstandes.
Furchtbar.
AKA die Autoren der WWE.
Das ganz Schlimme ist ja, dass ich bei Hell in a Cell wirklich null Chancen für Shinsuke sehe, weil kurz danach, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, die Indien-Tour der WWE ansteht.
Ach du Scheiße.
Das
ja,
Maximum,
da muss ja der Jinder Mahal als King da durch. Ja.
Das Maximum, was wir uns erhoffen könnten, wäre ein Achtungssieg für Shinsuke, was dann aber dazu führen müsste, rein marketingtechnisch,
naja.
Dass Jinder Mahal das Ding auf der Indien-Tour zurückgewinnt.
Naja, nee, ich glaube, was passieren wird, wird maximal so ein Countout sein und dann bleibt dabei einfach mal Jinder Mahal einfach noch King.
Ist auch möglich.
Ja, ja, klar.
Das ist, glaube ich, sogar eine Raw-Tour, aber weil es halt Jinder Mahal ist,
ja.
wird er mitgeschickt, ne? Das ist. Ja.
Ach, alles naja. Schrecklich.
So, das ist das und ich glaube.
Ja.
Tatsächlich gibt es auch bei Hell in a Cell, ich habe mir heute nochmal die Card angeguckt, aber es gibt nichts,
ja.
was mir in Erinnerung geblieben wäre. Doch! Es gibt AJ Styles gegen Baron Corbin um den US-Titel. Schöner Raw-Semi-Main-Event.
Ja.
Ja, genau. sonst muss ich es jetzt leider mal so sagen, es gibt tatsächlich beim Hell in a Cell Pay-Per-View nichts, worauf ich irgendwie mich freue.
Da brauchen wir auch nicht die Diskussion machen, gucken wir das
Nein.
live oder nach, das ist so nach.
Ja, wenn überhaupt.
Ja.
Also ich werde, glaube ich, morgens irgendwie aufstehen, steht ja zur Debatte, dass wir danach direkt den Podcast aufnehmen
ja.
am Abend. Ich werde irgendwie morgens ein bisschen früher aufstehen und
ja.
Werde mir den Main-Event reinziehen auf jeden
ja.
Fall. Owens gegen Shane.
Ja.
Ja, und alles Weitere.
Ja.
Ich mache gerade die Wegwerfgeste, für die es nicht sehen können.
War auch da.
Ja.
Ja.
Ich finde generell, also ich bin auch nicht der Erste, der das sagt, aber vielleicht sehen Sie es ja anders. Durch den Roster-Split zum einen und durch dieses seltsame Staffeln der Pay-Per-Views wird es mir auch langsam echt zu viel.
Ja, absolut.
Also nicht im Sinne von, ich will das nicht gucken, aber ich finde, man merkt halt, dadurch, dass beide Brands, also sowohl Raw als auch SmackDown, jeden Monat eine Show haben, ganz klar, wie dünn doch die einzelnen Kader sind.
Ja.
Man merkt ganz, ganz krass, wie wenig kreative Ideen die WWE gerade wirklich produziert. Und was dazu kommt, ich finde einfach durch diese zeitliche Nähe, selbst wenn verschiedene Pay-Per-Views von verschiedenen Brands veranstaltet werden, wird es irgendwie alles so belanglos. Ja. Also wir haben innerhalb von 2 Wochen eine Show, wo es mehrere Hell in a Cell Matches geben wird. Mhm. Und eine Show, wo es mehrere Leiter-Matches geben wird. Alleine, für diejenigen von euch, die vielleicht noch nicht so lange Wrestling gucken, alleine das Konzept von mehreren Käfig- oder Leiter-Matches in derselben Show,
ja,
war ja noch vor 10
undenkbar.
Jahren undenkbar. Ja, das gab es 6 nicht.
6 Jahre noch völlig undenkbar. Ja,
ich erinnere mich, als...
da war in Hell in the Cell noch wirklich was, ach du Scheiße, Geiles.
Da sind die Leute im Publikum ausgerastet, ja, wenn die Worte Hell in a Cell angekündigt, ja, wurden. Da gab es noch Promos, ja, da gab es noch Promos, du erinnerst dich bestimmt, sie erinnern sich bestimmt, da gab es Promos, da wurden nicht mal die Kontrahenten gezeigt, ja, da wurde nur der fucking Käfig gezeigt, ja, wie er zusammengebaut wird.
Und alle so, oh.
Ja. Ja, und jetzt, ja gut, wenn du halt jedes Jahr verlässlich diesen Hell in a Cell oder TLC Pay-Per-View hast und es gibt halt bei jedem dieser Pay-Per-Views Minimum 3 von diesen Matches, ja genau, dann ist ja die Frage nicht mehr, welche Story, welche Fehde, welche Wrestler verdienen und brauchen dieses Match. Mhm. Dann geht es ja nur noch darum, wer kriegt denn das hin, wer macht denn das, wer springt denn dieses Jahr? Also das finde ich sehr schade, weil ich erinnere mich tatsächlich noch daran, als ich ein Jugendlicher war, wenn da ein Hell in a Cell Match angekündigt war, so, oh mein Gott, oder wenn ein TLC Match angekündigt wurde, oh mein Gott, wer wird sterben? Ne? Also das waren richtig. Also alleine diese Matches waren Events. Die Tatsache, dass bei einem Pay-Per-View so ein Match stattfand, war alleine Grund genug, den Pay-Per-View zu kaufen.
So, meine Damen und Herren, Sie hörten den Tag Team Talk, aka die Sendung, in den Opa 1 und Opa 2 aus ihrer Jugend berichten, wo alles früher besser war. Also nicht
früher
nur.
Früher war mehr Käfig! Ja. Moment, nee, früher war weniger Käfig.
Ja.
Aber das war besser! Wir hatten keine Käfige und wir mochten das so! Wir sind zu unseren Wrestling-Sendungen 30 Kilometer gelaufen, durch den Schnee, barfuß, bergauf, ja, beide Wege!
Ja, so, und wir sind auch wieder hängen geblieben bei dem üblichen Abschluss eigentlich dieser einer jeden Folge. Also
was?
Stammhörer von uns wissen, wo wir immer landen, wenn wir diesen Podcast machen. Erstens, die WWE ist langweilig. Zweitens, wir können das viel besser. Und drittens, früher war mehr Leiter.
Aber wir haben keine sinnvollen Alternativen. Wir sind die AfD der deutschen Wrestling-Podcaster.
Nein, das haben wir jetzt nicht gesagt. Auf gar keinen Fall. Nein. Wir sitzen nicht links von der CDU. Oder wo sitzen die jetzt? Ich glaube, rechts außen.
Die,
ich weiß es nicht.
Ich glaube, die AfD
aber
sind sehr
FDP,
rechts.
Neben der FDP. Die ja, FDP gut. hat heute gleich gesagt, wir wollen einen neuen Sitz haben. So ja. geht's nicht. Aber das nur am Rande.
Die FDP hat wenigstens schöne Männer.
Einen.
Oh, Hell in a Cell.
Die FDP hat nur
Lindner
einen schönen
gegen
Mann.
Gauland. Age in the Cage.
Ja, aber die FDP hat nur einen schönen Mann.
Ja,
Lindner. Die FDP hat überhaupt nur einen Mann. Die hat nur einen Kandidaten, einen Menschen. Ich glaube, die FDP ist nur eins.
Die FDP hat nur einen Menschen, den man kennt. Es ist ähnlich wie TNA Impact Wrestling.
Ja, damit sind wir über die Schiene von ganz viel Wrestling, über die Politikgeschichte wieder
ist zu ist ja auch
Wrestling
ähnlich.
So. Ja.
Ja. Kriegen wir noch Game of Thrones rein? You win or you die.
Ich
ihr werdet auf
gesehen.
Jeden Fall nicht sterben, wenn ihr diesen Podcast hört, hoffentlich. Wenn doch,
schreibt uns eine
E-Mail. Schreibt uns eine Mail und sagt, ich bin gestorben, ihr Lügenbären. Anyways, Däumchen wäre Träumchen.
Oh Gott, ich hab sie.
Ja, natürlich.
Es braucht nur eine Maß und ich hab sie, das zu tun.
Und ein Gin.
Okay.
Also Däumchen wäre Träumchen, meine Süßen. Und wir hören uns nächste Woche wieder zum Tag Team Talk, dem deutschen Wrestling Podcast.
In diesem Sinne, tschüss.
Bye, bye.